In 10 Tagen wird in Sachsen und Thüringen gewählt. In einem Monat darauf in Brandenburg. Die AfD führt in allen 3 Bundesländern die Umfragen an. Die Ampel ist in Gefahr, an der 5%-Hürde zu scheitern. Wir sprechen darüber mit dem Autoren Klaus-Rüdiger May, der in Brandenburg wohnt. Guten Tag, Herr May.
Ja, schönen guten Tag.
Was ist da im Osten los, fragt sich der Wessi.
Also es gibt natürlich eine Sorge, die viele Ostdeutsche umtreibt, aus der historischen Erfahrung heraus. Sie haben nämlich nach der Wende, nach der friedlichen Revolution, sich ihr Leben neu organisieren müssen. Sie haben dann mit viel Mühe einen, wenn auch teilweise bescheidenen, aber dennoch einen neuen Wohlstand aufgebaut nach der friedlichen Revolution. Das, was man immer so schön unter Transformationsleistungen benennt. Und jetzt sehen Sie das, was Sie sich aufgebaut haben und übrigens auch für Ihre Kinder aufgebaut haben, in großer Gefahr. Denn Sie sehen die Entwicklung Deutschlands unverklärt, sondern ziemlich doch sehr realistisch. Und die Entwicklung von Deutschland weist ganz eindeutig in Vernichtung von Wohlstand und Deindustrialisierung. Das ist jedenfalls das Ergebnis der Politik der Ampel. Und deswegen ist die Ampel in Ostdeutschland nicht allzu beliebt. Ich könnte es auf den Nenner bringen, aus Realismus.
Aber wir hören doch im Fernsehen, wie gefährlich es mit der AfD sein wird.
Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht mal so der Punkt AfD oder nicht AfD. Im Grunde sehen wir ein Versagen der CDU. Solange die CDU glaubt, sie muss sich einbrandmauern, beraubt sie sich natürlich vieler Möglichkeiten, auch Koalitionsmöglichkeiten, vieler Möglichkeiten, eine kreative Politik zu machen. Solange die CDU die Brandmauer aufrechterhält, ist es ganz klar, dass sie eigentlich nur immer wieder mit den Grünen bzw. mit der SPD zusammen regieren kann. Mit anderen Worten, wenn man schwarz wählt, wird man auf die eine oder andere Weise auf alle Fälle grün bekommen. Und das ist der Punkt, um den es geht. Wenn die CDU es schaffen würde, über ihren Schatten zu springen und zu sagen, wir werden keinerlei Einschränkungen von Kooperationsmöglichkeiten akzeptieren, dann würde die Situation anders aussehen. Also was die Ostdeutschen eigentlich signalisieren ist, das ist ja übrigens nicht nur die AfD, es ist ja auch das BSW, dass sie diese Vorstellung, wir haben sozusagen eine neue nationale Front des demokratischen Deutschlands, das war ja der Einheitswahlverein in der DDR, dass sie das nicht akzeptieren und sagen, nein, also wir möchten ganz gerne einen Politikwechsel, Politik muss sich ändern, Politik wird sich nicht ändern, solange die CDU im Brandmauerverhau ausharrt.
Die CDU hat ja immer recht erfolgreich andere Parteien kooptiert. Immer wer mit ihr koaliert hat, wie die FDP oder die SPD, hat danach das Nachsehen gehabt, unter Angela Merkel. Zumindest war das so. Befürchtet die CDU vielleicht, dass sie von der AfD kannibalisiert wird, wenn sie mit ihr koaliert?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die CDU eher Sorge trägt, dass sie von den öffentlich-rechtlichen Medien niedergesendet und von einem großen Teil der Medien niedergeschrieben wird. Das ist eher die Sorge der CDU. Sie hat Angst, dass sie stigmatisiert wird. Andersherum wäre es aus meiner Sicht die historische, geradezu historische Aufgabe der CDU oder der Union, die AfD zu kultivieren und eher in die aktive Politik auch mit hineinzuholen. Denn es ist für eine Demokratie kein guter Zustand, wenn 20-30% der Wähler, also 19% im Bund nach den neuesten Zahlen, 30% Sachsen-Thüringen, so Pi mal Daumen, 24% Brandenburg. Also wenn ein so hoher Prozentsatz von Wählern ausgeschlossen wird und man diesen Wählerwillen nicht respektiert.
Sie sprechen die parteiische Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten an. Wenn ein Bundesland in sozusagen AfD-Hände fällt, wäre es ja auch theoretisch möglich, den Rundfunkstaatsvertrag aufzukündigen und eine Reform dieser Berichterstattung anzustreben. Ist das vielleicht, was die umtreibt?
Das kann sein, dass sie in unruhigen Nächten noch unruhigere Träume haben, aber dazu bedarf es keiner AfD. Ich darf daran erinnern, dass die CDU in Sachsen-Anhalt schon große Bedenken öffentlich gemacht hat und auch schon mal einmal den Rundfunkstaatsvertrag nicht wieder neu unterschreiben wollte, weil sie sagte, diese Gebührenerhöhungen gehen nicht und wir brauchen, und das ist nach wie vor die Position in Sachsen-Anhalt, wir brauchen eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk überhaupt eine Überlebenschance haben möchte. Also insofern, sie brauchen dazu nicht unbedingt die AfD. Nur damals ist Folgendes passiert. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind von unseren Zwangsgebührengeldern vor Gericht gezogen, vor das Bundesverfassungsgericht, und sie haben letztendlich Recht bekommen. Dieses Urteil ist aus meiner Sicht fragwürdig, aber okay, sie haben Recht bekommen. Und deswegen mussten sie dann doch wieder zurücktreten ins Glied. Aber versucht hatte man das. Und warum hatte man es versucht? Das ist auch ganz interessant. Weil die Abgeordneten der CDU in ihren Wahlkreisen von ihren Wählern gehört haben, also das akzeptieren wir nicht mehr, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner jetzigen Ausrichtung. Und so sind die Abgeordneten in ihre Fraktion zurückgekommen und haben gesagt, es gibt eine ganz starke Stimmung im Land, die entweder eine Veränderung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks möchte, hin zu einer neuen und wirklichen Pluralität, oder eben, wenn das nicht geht, dann muss man halt verzichten oder muss man auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verzichten.
Wie würden Sie sich eine solche Reform vorstellen? Ich habe immer gedacht, Öffentlich-Rechtliche könnten zum Beispiel auch ihre Intendanten wählen lassen vom Volk. Sie werden ja schließlich vom Volk finanziert.
Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Also ich denke, dass wir ein großes Problem damit haben, das kriegen Sie nicht behoben, ob Sie den Intendanten wählen oder nicht wählen. Wir haben ein großes Problem damit, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu einem Großteil von Redakteuren und Journalisten inzwischen beherrscht wird, die einer mehr oder weniger woken oder linken und grünen Weltanschauung frönen. Also ich für meinen Teil halte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr für reformierbar. Ich glaube, die Zeit ist vorüber.
Das ist vielleicht der Amerikaner in mir. Wir wählen auch den Hundefänger und den Sheriff. Aber das ist auch Demokratie, ne?
Ja, natürlich. Aber Sie haben in Amerika auch keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn ich das richtig sehe.
PBS, ja, aber die sind auch stammlinks.
Ja, okay, aber die kennt so gut wie keiner, oder?
Doch, ja, Anti-Stammlinken. Okay, die Republikaner als Feindbild, ja. Aber es ist interessant. Also ich komme ja auch aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es wäre ja schade, wenn man das platt machen müsste, um die Demokratie wiederherzustellen.
Ne? Ja, natürlich ist es schade. Natürlich brauchen wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der müsste dann aber nur so sein. Und bis heute haben sie noch überhaupt keine Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk über diesen großen Visa-Skandal, den Frau Baerbock angerichtet hat. Das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen weigern sich, über diesen Visa-Skandal von Frau Baerbock zu berichten. Sie berichten nur noch selektiv, nämlich darüber, worüber sie berichten wollen. Und zuweilen fragt man sich, was hat das noch mit der Realität zu tun, was dort gesendet wird? Das ist das Problem. Man ist eben nicht mehr in der Situation, dass man informiert wird, sondern man wird geschult, pädagogisiert im Grunde. Also wenn sich ein öffentlich-rechtlicher Sender als ein Medium der Pädagogik versteht und nicht mehr der Information, haben wir ein Problem. Und es hat ja auch ein Journalist auf der Republika ganz deutlich gesagt, dass die Aufgabe des Journalismus eben nicht mehr darin besteht, die Bürger darüber zu informieren, was sie wissen wollen, sondern sie besteht darin, die Bürger darüber zu informieren, was die Bürger wissen sollen. Um ihre Funktion führe ich jetzt mal weiter aus, als Bürger einer Woken-Community zu erfüllen.
Mhm. Nun sieht man ab und zu auf den Demos im Osten auch mal die russische Fahne. Das stärkt Befürchtungen, dass Putin um Einfluss in Deutschland bemüht ist und eventuell auch durch die Hintertür erlangen könnte, durch zum Beispiel einen Sieg der AfD. Und das stärkt Bemühungen seitens Verfassungsschutz und solcher Sicherheitsorgane, dass die Altparteien dort gewisse Maßnahmen treffen, um einem Sieg der Opposition vorzubeugen. Wie sehen Sie das?
Also ich denke, dass die SPD, die Grünen, die CDU, die FDP haben wirklich die Möglichkeit, ihre Position auszubauen. Und sie haben wirklich die Möglichkeit, die Wahlumfragen und möglicherweise Wahlergebnisse der AfD und von BSW, das muss man immer dazu sagen. BSW ist zweistellig und es könnte sein, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht am Ende das Zünglein an der Waage zur Regierungsbildung in Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird. Das muss man schon real auch so sehen. Aber eigentlich haben diese Parteien die Möglichkeit, sie müssten nur ganz einfach Politik im Interesse des Volkes machen. Sie müssten nur ganz einfach sagen, wir müssen eine realistische Politik verfolgen. Das heißt eben keine Deindustrialisierung. Das heißt keine Erhöhung der Energiepreise, keine Verunsicherung der Energie. Man treibt die Wirtschaft aus dem Lande durch die hohen Energiepreise und die Bürokratisierung, siehe das Lieferkettengesetz und andere Berichtspflichten mehr. Eine vernünftige Wirtschaftspolitik, eine vernünftige Standortpolitik würde zu einem Aufschwung führen, der wiederum für die Bürger auch sichtbar wird. Das Problem ist doch, dass diese Wahlergebnisse nicht Protest, sondern ein Zeichen sind dafür, dass man mit der Art und Weise, wie dieses Land zugrunde gewirtschaftet wird, nicht zufrieden ist. Und lassen Sie mich einen Satz dazu sagen. Wir reden immer über den Osten. Auch im Westen ist die AfD stark. Sie ist nicht in allen westdeutschen Bundesländern, aber doch in einigen zweistellig. Und sie ist auch teils an Position 2 in Hessen, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Also mit anderen Worten, die AfD ist nicht allein, wie man das so gerne immer sendet und schreibt, ein ostdeutsches Phänomen. Nein, sie ist auch im Westen stark. Sie wird auch im Westen immer stärker. Und das hat letztendlich nichts mit Putin zu tun. Das hat letztendlich auch nichts mit Ideologien zu tun. Es hat was damit zu tun, dass die Regierung offensichtlich ihrem Auftrag, dieses Land ordentlich zu regieren, nicht nachkommt. Sie sehen es am Haushalt beispielsweise. Die ganze Haushaltsdebatte ist ein einziges Grauen. Man hat jetzt irgendwie einen Haushaltskompromiss hinbekommen. Dieser Haushalt, das kann ich jetzt schon sagen, dieser Kompromiss wird nicht halten. Wir werden noch ganz andere Absurditäten mit diesem Haushalt erleben. Mit anderen Worten, diese Regierung, diese Bundesregierung ist nicht mal in der Lage, einen vernünftigen, ordentlichen Bundeshaushalt aufzustellen bei Rekordsteuereinnahmen.
Ich glaube, viele Zuhörer würden sich eine zuverlässige konservative Partei wünschen, die man wählen kann als Alternative zu den Altparteien. Nun ist der Höcke-Flügel in Thüringen bekannt stramm rechts. Innerhalb der AfD ist das auch bekannt. Auch Brandenburg mit dieser Kalbitz-Fraktion ist eher der rechte Flügel geprägt. Und das zieht natürlich solche Leute an, auch aus dem außerparteiischen Vorfeld. Sehen Sie da keine Gefahr, dass Kräfte an Bord kommen, die man so nicht haben will?
Diese Gefahr besteht immer. Und die Gefahr von Radikalisierung bestehen immer. Aber man kann ja Gefahren sehen. Die Frage ist doch nur, was macht man? Und die Frage ist doch nur, wie stabilisiert sich Demokratie? Und eben nicht durch administrative Maßnahmen, sondern durch vernünftige Politik. Und Sie haben es gerade angesprochen. Ja, es gibt ein großes Problem, dass mit der Hinwendung seit Merkel der CDU nach links, nach grün, es eine Leerstelle gibt. Und zwar eine Leerstelle des liberal-konservativ-bürgerlichen Bereiches. Und wenn ich das mal zusammenzähle, wenn ich mal voraussetze, dass überwiegend CDU, CSU, FDP und auch AfD von Leuten gewählt wird, die sich eine bürgerliche Politik wünschen, dann bin ich so um die 65% ungefähr. Das heißt, es gibt eine bürgerliche Mehrheit in Deutschland und diese bürgerliche Mehrheit bekommt keine Regierung, bekommt keine Stimme, weil wir eine Brandmauer haben, beziehungsweise weil die CDU und die FDP letztendlich ihren Auftrag, bürgerliche Politik zu machen, doch zu einem mehr oder weniger großen Teil diesem Auftrag nicht nachkommen. Und da haben wir eine Leerstelle. Und dieses Vakuum führt zu dieser politischen Situation, dass es sein kann, dass in Thüringen eine Höcke-AfD sehr stark wird, weil es den liberalen und konservativen Counterpart nicht gibt oder nicht ausreichend gibt. Was Deutschland bräuchte, wäre eine starke liberale Partei. Wir hatten in der Weimarer Republik zwei liberale Parteien, die Deutsche Volkspartei, das war die Stresemann-Partei, und die Deutsche Demokratische Partei, das war die Walter-Rathenau-Partei. Die Weimarer Republik ist mit der Stresemann-Partei und mit Gustav Stresemann sehr gut gefahren. Also wir bräuchten eine wirklich liberale Partei und wir bräuchten auch eine Partei, die liberal-konservativ ist und diese Politik macht. Nur die vermissen wir. Und das bringt diese Unwucht in das deutsche Parteiensystem und in die Politiklandschaft. Aber vielleicht tut sich ja was, vielleicht entwickelt sich ja die Werteunion. Zumindest ist die Werteunion ein Versuch, diese Lücke zu schließen. Ich denke mal, man sollte diese Entwicklung mit einem gewissen Interesse auch verfolgen.
Das tun wir. Herr May, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.